ich die Bibel aufschlage, dann muss ich so an den Psalm 119 denken, wo es heißt, ich freue mich über dein Wort wie einer, der eine große Beute macht. Und das ist es, so geht es mir halt immer noch. Wenn wir dieses Buch lesen, dann sind wir grundsätzlich Gewinner. Wir müssen dann gar nicht erst versuchen, den Lotto-Jackpot zu knacken. Das machen ja eh bloß die Leute, die nicht wissen, wie schlecht ihre Chancen sind, dass sie ja mal groß absahnen könnten. Wie war das? 1 zu 144 Millionen? Vergiss es. Ja? Wer intelligent ist, der hört auf das, was der Erfinder und der große Chef der ganzen Welt sagt und handelt auch entsprechend. Und allein schon die bloße Tatsache, dass ihr heute hier seid und nicht daheim rumhängt und den ganzen Vormittag vergammelt, zeigt ganz klar, dass ihr zur intellektuellen Elite dieses Landes gehört. Herzlichen Glückwunsch! Prima. So. Und deshalb möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, das ziemlich provokativ ist. Ist Glaube nur für Dumme? Das denken ja viele, oder? Wer glaubt denn heute noch an den Inhalt von so einem verstaubten und alten Schmöker wie die Bibel? Man muss ja schon ein bisschen einfach gestrickt sein, um an Gott und an Jesus Christus als seinen Sohn, an den Sohn von Gott zu glauben, oder? Und gerade zum Trotz lese ich mit euch jetzt einen Abschnitt aus dem hinteren Teil der Bibel, dem sogenannten Neuen Testament. Und von dort gibt es einen Abschnitt, der heißt Lukas-Evangelium. Und da gibt es das 16. Kapitel und da lesen wir jetzt die ersten 8 Verse. Und ihr dürft mitlesen. Zu seinen Jüngern, also Freunden und Anhängern gewandt, sagte Jesus, ein reicher Mann hatte einen Verwalter, der bei ihm beschuldigt wurde, er verschwende sein ganzes Vermögen. Da ließ er ihn zu sich kommen und sagte zu ihm, was muss ich von dir hören? Lege Rechenschaft ab von deiner Verwaltung, du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Da sagte sich der Mann, was soll ich machen? Wenn mein Herr mir die Stelle wegnimmt, dann sehe ich alt aus, sage ich jetzt mal dazu. Für schwere Arbeit bin ich zu schwach und zum Betteln bin ich zu stolz, kann ich gut verstehen. Ich weiß, was ich tun werde. Ich muss mir Freunde verschaffen, die mich aufnehmen, wenn ich hier entlassen werde. So rief er nacheinander alle zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Er fragte den ersten, wie viel schuldest du meinem Herrn? 100 Fässer Olivenöl, war die Antwort. Hier ist dein Schuldschein, sagte der Verwalter, setz dich hin und schreib 50. Einen anderen fragte er, wie steht's bei dir? Wie viel hast du abzuliefern? 100 Sack Weizen, war die Antwort. Hier ist dein Schuldschein, schreib 80. Jesus lobte diesen Verwalter trotz seines Betrugs, dass er so klug gehandelt hatte. Dann fügte Jesus hinzu, die Kinder dieser Welt sind oft klüger als die Kinder des Lichts. Soweit mal dieser Textabschnitt. Zum Einstieg zu 2, 3 Grundgedanken. Ich glaube, diese Story in unseren frommen Kreisen, ja meistens Gleichnis genannt, diese Story kann man nicht auspressen bis zum letzten Tropfen wie so eine Zitrone und dabei dann auch jedes einzelne Detail so 1 zu 1 auf unser Leben übertragen. Ich finde, es ist eher ein ganz schwieriges Gleichnis, denn es steckt voller Provokation. Kaum ein anderes Gleichnis, das Jesus erzählt hat, hat zu so vielen Streitgesprächen geführt und wurde, glaube ich, auch so oft missverstanden wie das vom betrügerischen, aber dann doch irgendwie klugen Verwalter. Viele haben Jesus deswegen unterstellt, er hätte damit praktisch nichts anderes gesagt als der Zweck heiligt einfach die Mittel, oder? Aber ich denke, so ist dieses Gleichnis völlig falsch verstanden. Ich weise mal noch darauf hin, dass im Vers 14 vom selben Kapitel Folgendes steht. Das alles hörten die Pharisäer, die sehr am Geld hingen und rümpften ihre Nasen. Ja. Hätte Jesus tatsächlich den Betrug von diesem Verwalter gut geheißen, dann hätten diese verbissenen, turbofrommen Paragraphenreiter bestimmt etwas aggressiver reagiert, als nur die Nase zu rümpfen. Offensichtlich haben die Pharisäer dieses Gleichnis anders verstanden. Aber wie? Da steht ja immer noch die Frage im Raum, ja, Lob von Jesus trotz Betrügereien? Dafür wohl nicht wahr sein, oder? Was habe ich hier falsch verstanden? Vielleicht gleich mal eine Kurzinterpretation, bevor jemand vor Neugier noch platzt. Der Sinn von diesem Gleichnis, die Kernbotschaft, die uns erreichen will, ist eine ganz andere, nämlich ein Mensch erwacht unsanft aus seinem Traum. Er merkt plötzlich, mein Leben ist irgendwie an der eigentlichen Realität vorbeigegangen. Mein Leben ist wie eine Seifenblase, die am Sonnenlicht zerplatzt. Er erwacht aus dieser trügerischen Scheinwelt, wo alles so gut und in Ordnung ausgesehen hat. Er erfasst die Situation seiner Verlorenheit ganz klar und er handelt klug und entschlossen. Mehr wollte Jesus hier eigentlich gar nicht sagen mit diesem Gleichnis. Insofern war dieser Mann alles andere als ein Dummkopf, denn als er aus seiner Scheinwelt schließlich aufwacht, setzt er keinen Verdrängungsmechanismus in Bewegung, so nach dem Motto, na ja, das wird schon wieder. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja? Er versucht auch nicht irgendwie sich zu rechtfertigen, und ihr kennt meinen Spruch, wer sich ständig rechtfertigt, ist am Schluss recht fertig. Oder er kommt jetzt auch nicht mit Anschuldigungen gegen seinen Arbeitgeber. Der hat es mir auch viel zu leicht gemacht, krumme Dinger zu drehen. Er setzt sich auch nicht ins Ausland ab, machen ja auch manche. Er fasst auch nicht sofort gute Vorsätze. Oh, jetzt in Zukunft mache ich es besser. Keine leeren Versprechungen. Und er hat auch nicht resigniert. Ah ja, da kann man halt jetzt nichts machen. Jetzt bin ich eben dran. In all dem hat er klug und entschlossen gehandelt und das ist die Botschaft, die Jesus heute in unsere Mitte stellt. Er ruft uns durch den ernsten und gleichzeitig provozierenden Inhalt dieser Geschichte zur radikalen Umkehr auf. Und wenn wir klug sind, dann kehren wir nicht irgendwann am Sonntagnachmittag oder im Lauf der nächsten Woche um, sondern jetzt und hier ganz radikal. Gehen wir ein bisschen genauer auf dieses Gleichnis ein. Da sehen wir auf der einen Seite den reichen Mann, ein Großgrundbesitzer. Dieser Mann hat sein Gut nicht persönlich verwaltet. Er hatte einen Geschäftsführer, einen Verwalter eingesetzt, der ihm gegenüber verantwortlich war. Kurz und bündig, das ist ein Bild für Gott. Gott ist dieser Großgrundbesitzer. Gott hat uns Menschen auf diese Erde gesetzt, damit wir unser Leben in Verantwortung vor ihm führen. Jesus, der Sohn Gottes, kennt diesen Großgrundbesitzer, diesen Vater im Himmel, sehr gut. Und er sieht, wie die Menschen hier auf dieser Erde einfach immer so drauf losleben und offenbar ganz vergessen haben, dass wir über kurz oder lang ihm gegenüber Rechenschaft ablegen müssen und schuldig sind. Und im Römerbrief, Kapitel 14, in den Versen 10b plus 12, da heißt es, wir werden doch alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Da wird jeder für sich selbst Rechenschaft ablegen müssen. Es gibt da offensichtlich eine letzte Instanz, an der wirklich keiner, kein einziger, ich auch nicht, vorbeikommt, nämlich am himmlischen Großgrundbesitzer. Also bitte, sei nicht dumm. Wenn du schlau bist, dann realisiere diese Tatsache und mach die Rechnung nicht ohne den Wirt. Dann sehen wir, dass eigentlich nicht der Großgrundbesitzer im Mittelpunkt steht, sondern der Verwalter. Und im Rahmen seiner Verantwortlichkeit hat dieser Verwalter offenbar freie Hand, was die Geschäftsführung anbetrifft. Und deswegen konnte er auch Verträge mit irgendwelchen Pächtern abschließen. Das hat er ja auch offensichtlich gemacht. Jesus macht sich aus Liebe zu uns Sorgen, denn er weiß, eines Tages kommt die Abrechnung. Sie kommt ganz sicher, so wie der Steuerbescheid. Wir Menschen sind in gewisser Weise die Verwalter, die Gott eingesetzt hat. Es gibt nichts Gutes, was wir nicht von ihm bekommen hätten. Und in Verantwortung ihm gegenüber haben wir die Freiheit, unser Leben auf der Erde einfach zu gestalten. Und dann sind da noch die Schuldner in diesem Gleichnis. Die Schuldner stehen für alles, was uns Gott anvertraut hat. Ich denke da zum Beispiel an die Familie. Du kannst dir vielleicht sagen, ja, also meine Frau, die habe ich mir schon selber rausgesucht. Mein Mann, den habe ich selber zum Standesamt geschleift. Aber schau, selbst wenn wir das noch stehen lassen können, mit den Kindern wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Wahrscheinlich ist es dir ganz ähnlich gegangen wie uns. Die haben wir dann einfach in Empfang genommen, wie sie gekommen sind. Geschenke von Gott nennt das die Bibel. Ich denke aber auch an andere Dinge wie Arbeit, deine Talente, Begabungen, Gesundheit, auch die Zeit, die wir zur Verfügung haben, die Natur, die Nahrung, die Kleidung, das Dach über dem Kopf, unsere Nachbarn. Jetzt kräuseln wahrscheinlich manche die Stirn. Ja, aber die meisten haben sich tatsächlich ihre Wohnung selber rausgesucht, aber nicht die Nachbarn. Nicht nur die Wohnung ist ein Geschenk, auch die Nachbarn. Manche sind da manchmal nicht so glücklich über die Nachbarn, ne? Ich bin sehr glücklich über meine Nachbarn, tolle Leute. Was haben wir eigentlich, was wir nicht von ihm haben? Schuldner, alles, was uns ausmacht, was uns reich macht, was uns begegnet, das sind unsere Pächter, die Schuldner. Wir haben also hier drei Dinge. Den Großgrundbesitzer, den eingesetzten Geschäftsführer, den Verwalter und die Schuldner. Und jetzt kommt Jesus und beleuchtet diese Situation. Er sagt, du Verwalter, lieber Mensch, du sitzt ganz schön tief in der Patsche. Dein Leben ist von Verlorenheit gezeichnet, denn du hast dich als Geschöpf vom Schöpfer gelöst und verabschiedet. Du nutzt alles, was dir anvertraut worden ist, nur für dich selber. Nur für deine eigene Tasche, nur für dein Ego, nur was dich interessiert. Zuallererst kommst du, dann wieder du und dann kommt lang nichts und dann noch einmal du und dann können wir mal uns über die anderen unterhalten. Jesus beschreibt den Lebensstil von diesem Verwalter. Und damit beschreibt er eigentlich den Lebensstil vieler Menschen und sagt, dieser Schuldner war ja eigentlich ein ganz armer Kerl. Der hat dem Großgrundbesitzer 50 Fässer Öl geschuldet. Also der Schuldner dem Großgrundbesitzer. Aber der betrügerische Verwalter, der hatte ihm nicht die 50 Fässer Öl angesetzt, sondern 100. Und dabei hat er ganz genau gewusst, dass es eigentlich nur 50 gewesen wären. Ein anderer Schuldner, der hätte eigentlich 80 Sack Weizen an den Grundbesitzer abliefern müssen, aber der Verwalter hat sich gedacht, irgendwie eine schräge Zahl, oder? Ich runde mal auf 100 auf und stecke die anderen 20 Säcke in meine eigene Scheune. Er hat also eine spezielle Form von doppelter Buchhaltung geführt. Und Jesus ermahnt uns, mit all den Dingen, die er uns überlassen hat, nicht so kurzsichtig in den Tag reinzuleben, weder im Geschäftsbereich noch im Gemeindebereich, weder im Familienbereich noch im Freizeitbereich oder in irgendeinem anderen Bereich. Das alles ist uns zur Verwaltung anvertraut. Es gehört nicht dir. Du bist Verwalter. Und wir sollten nicht so kurzsichtig und dumm drauf losleben, denn diese Rechnung geht am Ende dann nicht auf. Jesus sagt im Markus-Evangelium, Kapitel 8, in den Versen 35a und Vers 36. Wer sein Eigenleben erhalten will, der wird das Leben verlieren. Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt sein Leben verliert? Und gemeint ist das ewige Leben. Das hat jetzt nichts mit Zeit zu tun, sondern das ist höchste Lebensqualität, dieses ewige Leben. Das bringt dies mit sich, und zwar schon hier auf der Erde und erst recht im Leben nach dem Leben. Verlorenheit. Verlorenheit in der Ich-Bezogenheit. Nicht mehr in einer lebendigen Beziehung zum Schöpfer, zu Gott, abgekoppelt, abgenabelt. Kennst du das? Gott sitzt dir dann nur noch drohend im Nacken mit der Keule in der Hand. Aber eine tiefe, liebevolle Beziehung, Zusammenarbeit mit ihm, kennst du nicht oder kaum noch. Und hier kommt jetzt eine ganz geniale Botschaft ins Spiel. Wisst ihr, die Bibel spricht schon auch viel von Sünde. Aber das Generalthema, wenn es um Sünde geht, ist nicht Sünde, sondern es ist die Befreiung von Sünde, die Erlösung. Und so ist es auch hier. Es geht einfach nicht darum, uns nur die Augen zu öffnen für unsere Verlorenheit, sondern es geht darum, den Ausweg, die Rettung zu zeigen, raus aus der Verlorenheit. Und jetzt verstehst du vielleicht auch, warum Jesus diesen untreuen Verwalter klug nennt. Dieser Mann hat erkannt, dass sein Leben eine radikale Umkehr braucht. Modern ausgedrückt, einen U-Turn. Ja? Das habe auch ich in meinem Leben so erlebt. Ich habe gedacht, Mann, ich bin schlau, ich bin gebildet. Dabei war ich nur eingebildet und kurzsichtig. Ihr seht ja, ich trage heute Brille. Ich vergesse das nie mehr, als ich erkannt habe, ich brauche diesen Jesus unbedingt, denn ich habe keine Beziehung zu Gott. Ich lebe mein eigenes Leben. Und es ging dabei jetzt nicht so sehr um die Schwere oder Größe meiner Sünden, und ich hatte einiges auf dem Kerbholz, das könnt ihr mir glauben, sondern es ging um die Beziehungslosigkeit zu meinem Schöpfer, der mich unwahrscheinlich liebt. Ich habe meine Verlorenheit erkannt und festgestellt, Herbert, da muss ich was ändern. Und zwar radikal. Der Verwalter konnte es drehen und wenden, wie er wollte. Es gab nur einen Ausweg. Ich muss ein komplett neues Leben anfangen. Der hatte keinen falschen Optimismus. Ach, der Großgrundbesitzer ist ja mittlerweile ein alter, harmloser Opa geworden, zahnlos und so weiter. Der wird mir schon nicht die Haare ausreißen oder den Kopf zwischen die Ohren setzen. Keine Rechtfertigungsversuche. Aber weißt du, die anderen machen das auch. Und wenn es ich nicht mache, ja, dann machen es halt die anderen. Jesus nennt diesen Verwalter deswegen klug, weil er seine Verlorenheit klipp und klar erkannt hat und dann klug und entschlossen handelt, solange er noch Zeit dazu hat. Also es gibt einen Ausweg, es gibt eine Lösung, es gibt eine Chance zur Umkehr. Es gibt ein ganz neues Erleben von Gott für dich, der du in die eigene Tasche gewirtschaftet hast, so bildlich gesprochen. Dieses neue Leben des Verwalters wurde nicht nur sichtbar, indem er seine Verantwortung gegenüber dem Großgrundbesitzer wieder erkannt hat, sondern auch die Schuldner bekommen seine Kehrtwende zu spüren, indem nämlich auf wundersame Weise aus 100 Fässern Olivenöl plötzlich wieder 50 Fässer werden und aus 100 Sack Weizen, die er eigentlich nie geschuldet hatte, wieder 80 wurden. Raffiniert, oder? Ganz schön schlau. Jesus wendet sich in diesem Gleichnis an uns und will, dass wir uns über unser gestörtes Verhältnis zu Gott klar werden. Durch die Liebe, die Annahme und die Vergebung von Jesus bekommen wir ein neues Leben, einen völlig neuen Lebensstil. Wenn ein Mensch in die Beziehung mit Jesus kommt, ist er eine neue Schöpfung. Dann geht es nicht mehr ums Eigenleben. Dann lebst du wieder in der Beziehung zu Gott, dem Vater und Geber aller guten Gaben. Jesus rechtfertigt also überhaupt nicht die Betrügereien von diesen Verwaltern, sondern er nennt dessen Vorgehen, die Entschlusskraft, klug. Was mich in dem ganzen Zusammenhang dann noch beschäftigt, ich meine, diejenigen, die ab und zu mal die Bibel lesen, die wissen das vielleicht. Direkt vor diesem Gleichnis steht ein anderes Gleichnis, das Jesus erzählt, und zwar das von den zwei verlorenen Söhnen. Also viele kennen es nur der verlorene Sohn, aber es sind eigentlich zwei verlorene Söhne. Und ich denke, Jesus wollte durch diese Geschichte auch zum, und ich nehme es mal so, zum zweiten Sohn, zum zweiten verlorenen Sohn sprechen. Zu dem, der immer schön, brav daheim geblieben ist, sprich in der Kirche, in der Gemeinde. Und damals waren es auch die Pharisäer, waren immer schön brav und immer schön gut drauf und alles hat gepasst, scheinbar. Und da ist jetzt dieser Daheimgebliebene und sagt, ach, es ist so schön, zu Hause zu bleiben im Vaterhaus. Aber aus jedem Knopfloch seines Lebens verströmt eine völlig andere Botschaft. Auch er war verloren für den Vater. Aber es gibt auch für ihn die Möglichkeit, den U-Turn zu machen, eine Umkehr. Der war absolut korrekt, regeltreu. Ich habe alles gemacht, ich habe alles gehalten. Bei ihm kam die Aufgabe vor der Gabe. Aber wisst ihr, beim Vater soll es eigentlich umgekehrt sein. Da soll zuerst die Gabe sein. Und daraus erwächst dann die Aufgabe. Du bist vielleicht in deinen Aufgaben gefangen und bist plötzlich nur noch am Knechten und am Werkeln. Ja, auch fromm kann man knechten und werkeln. Du bist so in deinem geistlichen Stress drin, dass dir das Leben im Dienst für Gott keine Freude mehr macht. Du hast gar keine Begeisterung mehr. Da wird alles plötzlich zu durchhalten, treu sein, rackern, so richtig verbissen. Das sind dann die Leute, die ich so gar nicht mag, diese Wadenbeißer-Christen. Kennt ihr die? Auch so kann man zum Großgrundbesitzer ein ziemlich gestörtes und getrübtes Verhältnis haben, obwohl man immer schön jeden Sonntag im Gottesdienst sitzt. Was für ein armseliges Leben. Jesus will dich und deinen Dienst maximal beschenken. Du sollst immer wieder neu von ihm was bekommen, bevor du weitergibst. Er will dich mit seiner Liebe überfließend füllen. Zuerst die Gabe, dann die Aufgabe. Wir Menschen leben doch von dem, was wir bekommen, nicht von dem, was wir machen. Der zweite Sohn in diesem vorhergehenden Gleichnis war meilenweit vom Vater entfernt, trotz seiner räumlichen Nähe. Er hatte sich wahrscheinlich sehr stark mit sich selber beschäftigt. Kennst du das vielleicht? Mit all dem Unrecht, das dir geschieht. Und keiner sieht, was ich mache. Mit den ganzen Dingen, die nicht richtig funktionieren. Und das sind natürlich die anderen schuld. Gell? Also ich bin ganz selten schuld, das sind meistens die anderen. Und du hast das Gefühl, irgendwie auch geistlich verheizt zu werden. Es dreht sich irgendwie alles um dich selber, auch beim Beten. Achte mal drauf. Aber weißt du was? Du bist nicht der Grund zur Hoffnung für dein Leben. Jesus ist der Grund zur Hoffnung. Deswegen beschäftige dich mehr mit ihm als mit dir selber. Gratistipp. Wenn du dich mit ihm beschäftigst, dann gibt es zwar immer noch jede Menge, die dir Kopfzerbrechen machen, aber irgendwann kommst du drauf und sagst dir, was soll ich mir überhaupt den Kopf von Gott zerbrechen? Bin ich bescheuert? Du stellst plötzlich fest, das, was dir Kopfzerbrechen macht, das ist eigentlich in seiner Hand. Also was soll ich mir den Kopf zerbrechen? Er denkt schon und er handelt auch. Er greift schon ein. Mach dir da mal keinen dicken Kopf wegen. Also hör auf, dir den Kopf zu zerbrechen über Dinge, die in der Hand von Gott liegen. Der verlorene Sohn zu Hause. mitten in scheinbarer Beziehung zum Großgrundbesitzer und doch abgekoppelt. Aber du kannst geheilt werden und heute zur Liebe Gottes umkehren. Weißt du, es gibt so viele Christen, die zwar eine Botschaft haben, aber diese Botschaft lebt und sprudelt nicht mehr. Ja, da kommt nichts mehr so von innen. Dann ist man nur noch unterwegs, ich sage es mal ganz böse, so als christlicher Skalpjäger. Ja? Verkrampft und verbissen, aus reiner Verzweiflung rein in die Stadt und versuchen, die Leute zu bekehren. Du liebe Zeit. Was wir brauchen, ist nicht Werbung für Jesus. Was wir brauchen, sind Werber und Werberinnen, die Begeisterung und Liebe ausstrahlen. Kann ich da mal einen Amen hören? Und da kommt Jesus rein und sagt, Mensch, hör doch mal auf. Du musst es nicht immer so im Griff haben. Du brauchst nicht so zu rackern und die Hälfte davon noch für dein eigenes Ansehen und die Lorbeeren, die anschließend verteilt werden. Lass dich wieder füllen aus der Gegenwart von Gott und lebe in Liebe und Hingabe zu ihm. Sei nicht dumm, sondern sei klug. Kehr um und mach so wie der Verwalter im vorhergehenden Gleichnis. Ich bin ganz sicher, die Pharisäer, diese strengen Religiösen damals, die haben gewusst, wovon Jesus da spricht. Äußerst intelligent und richtig klug. Und alles andere als dumm, sagt Jesus, ist derjenige, der seine Verlorenheit erkennt. Klug ist derjenige, der nicht wartet, bis es zu spät ist, sondern damit anfängt, wieder neu in herrlicher, begeisternder und liebevoller Verantwortung gegenüber seinem himmlischen Vater zu leben. Und deswegen würde ich gerne noch mit uns beten. Jesus, ich finde es stark, was du da für ein Gleichnis vom Stapel gelassen hast. Herr, und die Story hat mir manchmal schon ganz schön Bauchschmerzen gemacht, weil ich sie überhaupt nicht begriffen habe. Ich habe gedacht, das darf wohl nicht wahr sein. Du lobst einen, der betrügt und nennst ihn klug, aber irgendwann hat es Klick gemacht und ich habe es verstanden. Der Typ war, wie ich, völlig daneben, betrügerisch und dann hat er klug und konsequent gehandelt. Ich danke dir für die Gnade in meinem Leben, dass ich umkehren durfte. Erstmal die Verlorenheit erkannt habe und dann wirklich eine Kehrtwende hingelegt habe und mit deiner Hilfe. Und so danke ich dir heute Morgen für alle, die hier sind. Jeden, der schon mal so eine Kehrtwende hingelegt hat, vor Jahren vielleicht. Ich danke dir für jeden, der hier ist und vielleicht noch keine Kehrtwende hingelegt hat. Aber Heiliger Geist, ich bin froh, dass du zu jedem heute Morgen sprichst. Egal in welcher Situation. Auch für uns Fromme, die wir manchmal uns verrennen und diesem zweiten daheimgebliebenen Sohn gleichen. Auch in Verlorenheit und wo wir einfach nur verbissen, krampfen und machen. Und die Liebe, diese erste Liebe zu dir und zum Vater verloren haben. Danke, dass du uns heute Morgen begegnest und hilfst, umzukehren, wieder ganze Sache mit dir zu machen. Nicht, weil du Druck machst, sondern weil du uns liebevoll begegnest. Weil du eine Freude an jedem Einzelnen von uns hast und sagst, Mensch, du, ich habe dich so wunderbar gemacht. Ich habe so tolle Berufung, so eine tolle ja, Bestimmung für dich. Ich will dich segnen. Ich will dir Gutes tun. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich alles in meinem Füllhorn habe. Weit mehr, als du dir denken und ausmalen kannst. Ich will mit dir sein. Komm wieder zurück in diese Geborgenheit und enge Beziehung zu mir und zum Vater im Himmel. Dann bist du richtig klug, richtig smart, richtig schlau. Denn es ist das Beste, was du tun kannst. Danke, Jesus, dass du hier bist, mit offenen Armen. Egal wie viel Quatsch, wie viel Blödsinn, wie viel Sünde irgendeiner auf dem Kerbholz hat. Das ist gar nicht mehr das Problem. Du hast nämlich dieses Problem gelöst am Kreuz von Golgatha. Das Problem ist meine Dummheit, meine Sturheit, meine Selbstgerechtigkeit. Und ich bitte dich einfach, dass du mir hilfst, klug zu sein, klug zu werden. Nicht nur mir, sondern jedem hier. Dass wir Kehrtmarsch machen, dir in die Arme laufen und sagen, ich habe so viel Mist gebaut. Es tut mir leid, ich kann es auch nicht wieder gut machen, ich kann es nicht wieder grad biegen. Aber ich bitte dich trotzdem um deine Gnade, um deine Hilfe. Und ich bitte dich um diesen neuen Lebensstil in deiner Gegenwart. Amen. Amen.